Vielen Dank an den No und vielen Dank an für die Möglichkeit, hier über die politischen Dimensionen des Bauhauses nochmal zu sprechen. Vielleicht wird sich jetzt in meiner kleinen Einführung das ein oder andere nochmal wiederholen, aber ich werde versuchen, da auch nochmal ins Konkrete reinzugehen, wie wir sozusagen das Programm für heute aufgestellt haben, gedacht haben und wie sich das in den verschiedenen Panels darstellt. Und ich gehe zunächst erstmal von dem Titel aus, den wir für die Veranstaltung gewählt haben. Der Titel »Wie politisch ist das Bauhaus?« ist ins Präsens gesetzt. Er soll über die Frage, wie politisch war es in seiner Zeit, weit hinausgehen. Der thematische Raum umfasst die Rezeptionsgeschichte, die Weiterführung und Aneignung der Ideen in unterschiedlichen Kontexten. Der Titel zielt aber vor allen Dingen ins Jetzt. Wie politisch ist das Bauhaus heute noch? 2015 bei der Bundestagsdebatte zum Programm des Bauhausjubiläums waren sich alle Parteien einig, dass das Bauhaus für Weltoffenheit und Toleranz steht. Seitdem haben sich die politischen Machtverhältnisse in Deutschland verschoben. Die neue Rechte versucht Einfluss auf die Programmfreiheit kultureller Institutionen zu gewinnen, sei es durch Androhungen von Protesten und Gewalt, Beschimpfungen über Social Media oder parlamentarische Anfragen zur sogenannten Neutralität kultureller Institutionen und kritischer Projekte. Auch das Bauhaus war ständig Attacken von rechts ausgesetzt, die zur Vertreibung des Bauhauses aus Weimar nach Dessau und später nach Berlin führten und mit der endgültigen Machtübergreifung der Nationalsozialisten in Flucht, Exil und Ermordung von Bauhäuslern gipfelte. Im Jubiläumsjahr schauen wir zurück und fragen, können wir etwas aus der Bauhausgeschichte lernen für den Widerstand gegen rechts und den Kampf für eine sozial gerechte, weltoffene und emanzipierte Gesellschaft? Die Frage ist komplex, da bestimmte Gestaltungslogiken des Bauhaus mit zu den heutigen Krisen geführt haben. Das Vertrauen in den technischen Fortschritt, die Industrialisierung, Rationalisierung, Massenproduktion und Fordismus haben zu einer globalgesellschaftlichen Segregation mit beigetragen. Auswirkungen wie der Klimawandel, Flucht vor Armut, Hunger und Krieg bilden sich dabei wiederum lokal, ganz konkret in unserer Lebensrealität ab. Die Frage, wie politisch ist das Bauhaus, kann nur sinnvoll für das Jetzt fruchtbar gemacht werden, wenn das Bauhaus nicht heroisiert wird, sondern von immanenten Kontroversen, Widersprüchen und Streitpunkten ausgegangen wird. Das soll in diesem Symposium innerhalb der 4 Panels versucht werden. Bevor ich das erste Panel anmoderiere, möchte ich zunächst noch mal kurz die 3 anderen Programmpunkte vorstellen. Das zweite Panel zur Wohnungsfrage und Stadtentwicklung. Die Einladung der Stadt Dessau, das Bauhaus dort weiterzuführen, war verbunden mit der politischen Forderung an die Schule, neue Konzepte für bezahlbaren Wohnungsbau zu entwickeln. Das Panel geht von der Frage aus, inwiefern das Bauhaus dies in Dessau einlösen konnte. Weiter betrachtet wird die Entwicklung von Plattenbau und Großsiedlungen, die mit der Nachkriegsmoderne in Ost- und Westdeutschland entstanden, um massenhaft Wohnungen bereitzustellen. Aber wie ist die heutige Lebensrealität in Großwohnsiedlungen wie der Gropiusstadt? Wie funktioniert das Zusammenleben in superdiversen Stadtquartieren und wie versucht die neue Rechte von den aktuellen urbanen Krisen zu profitieren? Im dritten Panel geht es um die Versprechen der Emanzipation und Internationalisierung. Mit dem Bauhaus verband sich die Hoffnung auf ein emanzipatives Gesellschaftsmodell, in dem Internationalität Nationalismen ablösen und alte Hierarchien gerechteren Klassen- und Geschlechterverhältnissen weichen sollten. Im Gegensatz zu vielen anderen Kunstakademien seiner Zeit waren Frauen der Zugang zum Bauhaus möglich, doch ihre Teilhabe am Unterricht und Lehre war stark beschränkt. In der Nachkriegszeit hat sich die Moderne international verbreitet. Unter der Behauptung ihres Universalismus wurde sie Teil kultureller Kolonialisierung und Globalisierung. Die industrielle Massenproduktion und Standardisierung, die in den Werkstätten des Bauhaus experimentell erprobt wurde, brachte Produktionslogiken mit hervor, die statt einer Sicherung grundlegender Lebensstandards für alle zu einer Verfestigung globaler Ungleichheiten führten. Bis heute hat sich der Anspruch auf Gleichberechtigung in Bezug auf Geschlechter und auf Menschen unterschiedlicher Herkünfte und Kulturen nur teilweise eingelöst. Tradierte Geschlechterrollen und Rassismus erstarken zudem erneut. Das vierte Panel trägt daher den Titel Attacken von rechts. In Deutschland wie in anderen Ländern breiten sich gegenwärtig Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus erneut aus. In vielen Bereichen sind von vergangenen Generationen erkämpfte Rechte und Freiheiten bedroht. Die pluralistischen und demokratischen Gesellschaften befinden sich in einer Krisensituation. Kulturelle Institutionen sind vermehrt Angriffen rechter Kräfte ausgesetzt. Kann vor diesem Hintergrund das Bauhaus Denkressourcen und Strategien für den Umgang mit gesellschaftlichen Krisen und rechten Entwicklungen bieten? Als letzten Punkt möchte ich noch kurz das erste Panel Pädagogik und Erziehung der Gesellschaft anmoderieren. Die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, die Novemberrevolution und Gründung der Weimarer Republik, Industrialisierung und Urbanisierung sowie das Aufkommen der Massenmedien brachten tiefgreifende gesellschaftliche Umwälzungen mit sich. Das Bauhaus hat seinen Ursprung in diesem Moment des Umbruchs. Einige Bauhäusler waren zuvor in dem Kontext der Novemberrevolution entstandenen Arbeitsreit für Kunst und der Novembergruppe engagiert, die mit Hilfe von Kunst und Architektur eine sozial- wie ästhetische Revolution in Deutschland befördern wollte, um eine neue Gesellschaft mit aufzubauen. Zu der Entwicklung des pädagogischen Ansatzes aus dem Moment des Kriegsendes, der Novemberrevolution und der Gründung der Weimarer Republik führt Marion von Osten ein. Sie leitet mit Grant Watson das internationale Ausstellungs- und Veranstaltungsprojekt Bauhaus Imaginista, das den globalen Verflechtungen des Bauhauses nachgeht. Mit dem Aufstieg des Bauhauses zur globalen Marke ist sein politischer Gehalt in Teilen verloren gegangen. Gleichzeitig ist das Bild seiner Radikalität und Fortschrittlichkeit selbst ein Mythos, das Resultat von Selbst- und Fremdstilisierung. Der Erfolg des Bauhauses ist dabei auch der Abmilderung seiner partiell revolutionären Gestaltungs- und Erziehungskonzepte zugunsten wirtschaftlicher Aspekte geschuldet. So argumentieren Mark Wrigley und Beatrice Colomina. Beatrice Colomina, freuen uns auch sehr, dass die beiden da sind. Beatrice Colomina ist Architekturhistorikerin und Theoretikerin. Sie ist Professorin an der Princeton University und Gründerin des dortigen Media and Modernity Programms. Sie leitet zudem das Forschungsprojekt Radical Pedagogies, in dem experimentelle Konzepte der Architekturausbildung und Vermittlung untersucht werden. Mark Wrigley ist Professor für Architektur an der Columbia University in New York und erforscht den Schnittpunkt von Architektur, Kunst, Philosophie, Kultur und Technik. Er kuratierte zahlreiche Ausstellungsprojekte, unter anderem gemeinsam mit Beatrice Colomina, die dritte Istanbuler Design Biennale, mit dem Thema Are we human? Sind wir menschlich? Im Mittelpunkt von Are we human stand die Frage, wie gestaltet Design den Menschen um? Wie durchdringt es den Körper, die Gedanken und letztendlich die gesamte Welt? Fragen, die auch ans Bauhaus gerichtet werden sollen. Unter dem Titel Undoing the Bauhaus unterrichteten Beatrice Colomina und Mark Wrigley ein Doppelseminar an der Columbia und Princeton University. Mit ihren Studenten entwickelten sie eine Reihe von akademischen und performativen Interventionen, die während der Projekt Bauhaus Werkstatt in der Floating University stattfanden, womit ich bei der letzten Präsentation des ersten Panels angekommen wäre. Die Floating University wurde von Raumlabor in Berlin als ein Labor für gemeinsames Lernen und Visionen urbaner Praxis ins Leben gerufen. Eingeladen haben wir Dorothee Heilbrock, Programmdirektorin der Floating University, und Benjamin Förster-Baldenius, Initiator des Projekts und Gründungsmitglied von Raumlabor. Obwohl die Floating University im Rahmen des Bauhaus 100 Programms stattfindet, bezieht sie sich nicht explizit auf das Bauhaus. Macht es heute überhaupt noch Sinn, eine künstlerisch-gestalterische Akademie nach Vorbild des Bauhauses zu betreiben, oder müssen radikal andere Räume für selbstorganisiertes und demokratisches Lernen geschaffen werden? Und können solche Orte dazu beitragen, neue Visionen für ein von Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung und Weltoffenheit geprägtes Leben zu erarbeiten? So. Nun aber zurück zum historischen Ausgangspunkt, und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Marion von Osten.